Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück im Denkraum. Ich möchte heute gerne mit einer Frage starten, die ganz, ganz häufig von euch gestellt wird in Bezug auf den Podcast. Und zwar die Frage, woher eigentlich meine Podcast-Gäste kommen. Also was sind das für Menschen, die ich da in diesem Podcast einlade und wie komme ich auf die? Das ist ganz häufig der Fall und so auch heute, dass es Menschen sind, denen ich irgendwo begegnet bin, die mich besonders inspirieren, die mich besonders interessieren, auch mit ihrer Geschichte und mit dem Thema, das sie mitbringen. Und genauso war das auch bei meinem heutigen Gast. Ich habe ihn auf der Bühne erlebt. Ich durfte ihn bei einer Veranstaltung anmoderieren und saß dann während seines Vortrages im Publikum und habe die Augen offen gehalten und die Ohren offen gehalten und war ganz begeistert, zum einen von dem Inhalt, den ich gehört habe, und das andere, das nicht weniger wichtig ist, auch von der Art und Weise, wie er vorgetragen hat. Also ein ganz begnadeter Redner. Und ich finde, dass das nicht nur ich so sehe, sondern auch andere Menschen. Und zwar die TU Berlin beispielsweise. Die hat ihm zweimal den Best Teaching Award verliehen. Da ist er nämlich Lehrbeauftragter, auch in Mannheim. Und neben dem Reden und neben dem Lehren ist er Trainer für Leadership und für Change Leadership und bekannt unter anderem für seine vielen Bücher, die er geschrieben hat, die in viele Sprachen auch übersetzt worden sind, ganz aktuell, und das wird auch unser heutiges Thema sein, Führungsstark im Wandel. Ja, und normalerweise kommen nur Top-Manager in die Freude, sein Wissen mitgeteilt zu bekommen. Heute sind aber auch wir dran im Denkraum. Herzlich willkommen, Alexander Groth.
Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein, Hanna.
Schön. Alexander, wir sprechen heute über Change, über Veränderung im Zusammenhang mit dem Thema Leadership. Wir hören diesen Begriff in der heutigen Zeit sehr häufig. Warum ist es so wichtig, dass wir uns gerade jetzt damit beschäftigen? Und gab es diesen Wandel oder diese Veränderungsprozesse nicht schon immer?
Veränderungsprozesse gab es tatsächlich schon immer. Kaiser Wilhelm II. Hat mal gesagt, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Und Henry Ford hat gesagt, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie mir gesagt, schnellere Pferde. Tatsächlich ist man früher davon ausgegangen, wenn man ein Automobil fahren will, braucht es einen Ingenieur, der das bedienen kann, weil man den Motor down nachstellen musste. Also es musste ein Ingenieur sein, der das Auto fuhr. Und dann hat man damals gesagt, so viele Ingenieure gibt es ja gar nicht, die das machen können, die ein Auto fahren können. Also da ist ja schon eine natürliche Begrenzung drin. Also insofern wird das Auto kein Erfolg werden. Mhm. Und dass die Geschichte anders gekommen ist, das haben wir erlebt. Und im Prinzip ist das so, der Wandel kommt immer von außen, ob man will oder nicht, die Geschichte geht weiter. Tatsächlich glaube ich, wir haben zwar heute das Gefühl, dass wir wahnsinnig viel Veränderungen haben im Alltag und wir fühlen uns oft gestresst, können wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, warum das so ist, aber ich glaube, dass die Veränderungen, die wir heute haben, viel weniger dramatisch sind, als es früher der Fall war. Mhm. Und ich war mal in Wien, habe da einen Vortrag gehalten und mir danach die Stadt angeschaut und da gibt es die Kaisergruft, wo Sarkophage von 12 Kaisern und 19 Kaiserinnen, sind mehr Kaiserinnen, weil die oft gestorben sind bei der Geburt. Und da habe ich eine Führung mitgemacht und da wurde unter anderem vorgestellt Maria Carolina von Österreich. Mhm. Das war eine Königin und die hat das gemacht, was von Kaiserinnen damals erwartet wurde. Man denkt immer, wenn diese Sisi-Filme guckten, so, das ist alles ganz toll und romantisch und so. Aber tatsächlich musste eine Kaiserin oder auch eine Königin möglichst viele nachfolgen, Zeugen, damit sozusagen das Königreich oder Kaiserreich gesichert ist. Und die hat tatsächlich 18 Kinder bekommen, war übrigens auch noch politisch sehr aktiv, hat gegen Napoleon politisch gekämpft. Und von diesen 18 Kindern, deswegen erzähle ich das jetzt, sind 11 bis zum 10. Lebensjahr gestorben. Und zwar an solchen Sachen wie Röteln, Fieber, Durchfall oder sowas, die waren auf irgendeiner Reise, eines der Kinder hat Durchfall bekommen und zwei Tage später war es dann gestorben. Und sich das mal vorzustellen, dass man als Mutter A, 18 Kinder bekommt und B, aber davon 11 begraben muss, bevor man das 10. Lebensjahr oder bevor die das 10. Lebensjahr erreicht haben, das zeigt so ein bisschen, dass die Leute früher viel dramatischere Veränderungen hatten. Der Tod war ein völlig normaler Teil des Alltags. Das ist übrigens auch interessant zum Thema Wandel, was hat sich verändert früher und heute. Früher war Tod normal, also auch junge Menschen, Kinder haben im Laufe ihrer Jugend mehrere Tote gesehen, weil die wurden ja auch aufgebahrt, man ist dann dahin gegangen und es war völlig normal, dass man regelmäßig, auch bei den Nachbarn ist man hingegangen, so, also man hat regelmäßig tote Menschen gesehen. Was völlig verpönt war, war das Thema Nacktheit oder auch Sexualität. Das wurde komplett ausgeklammert. Und das hat sich komplett umgedreht. Heute ist der Tod ausgeklammert. Die Oma lebt und dann irgendwann ist die Oma auf einmal nicht mehr da, aber das will man den Kindern ja nicht zumuten. Also keiner sieht mehr Tote. Oft bis zum 50. Lebensjahr hat man noch keinen Toten gesehen irgendwie, ne? Dafür ist Nacktheit omnipräsent in der Werbung und Sexualität findet man, wenn man ins Internet geht, das ist quasi völlig frei. Also das hat sich sozusagen zu 100% gedreht. Aber tatsächlich, wir leben heute in der besten aller Zeiten, so gut wie heute ging es uns noch nie. Die Tatsache, dass wir das Gefühl haben, es verändert sich wahnsinnig viel, hängt auch daran, dass wir einfach viel mehr Informationen bekommen. Also wir können ja mit den Nachrichten, man sagt, in einer Woche Nachrichten erfährt man heute mehr, als ein Bauer im Mittelalter sein ganzes Leben erfahren hat über die Welt. Wir kriegen halt wahnsinnig viele Informationen. Und deswegen haben wir auch das Gefühl, es passiert dauernd was. Früher ist auch schon viel passiert, man hat es nur nicht so mitgekriegt.
Das erinnert mich gerade ein bisschen zurück an deinen Vortrag, den ich damals gehört habe, in Stuttgart war das. Da hast du auch über Wahrnehmung gesprochen und wie eigentlich möglicherweise auch vielleicht Medien oder einfach Einfluss von außen unsere Wahrnehmung auf die Zeit verändern. Das finde ich spannend, also wie wir da vielleicht auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung manchmal haben. Wobei, und das muss man ja auch der Wahrheit oder dem Alltag ins Gesicht sehen, so Themen wie Digitalisierung, Fachkräftemangel. Jetzt, wir haben gerade eine ganz große Krise in Form von Corona auch hinter uns, vielleicht auch noch Auswirkungen erleben wir. Also so ganz verschont von Veränderungen und von Krisen sind wir ja nicht. Und dem müssen wir irgendwie begegnen.
Ja, wir haben auch selbst oft das Gefühl, also geht mir ja teilweise auch so, dass man meint, man hat immer mehr Stress und man kriegt seine To-Do-Liste nicht mehr abgearbeitet, es ist immer mehr im Außen. Aber tatsächlich, wenn man schaut, woran liegt der Stress eigentlich, dann ist das meistens eben nicht der Wandel, der in der Arbeit passiert. Ist übrigens auch völlig egal, bei welcher Firma man gerade ist, wenn man das Gefühl hat, das ist da stressig. Man kann woanders hingehen, aber ich erlebe kein Unternehmen, in dem ich bin, in dem die Leute komplett entspannt arbeiten. Auch bei Behörden ist das nicht so, auch wenn man das mal behauptet. Also stressig ist es zurzeit überall. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir uns selber als Menschen so oft gestresst fühlen, oder nein, das glaube ich nicht, das weiß ich, Unterschied, liegt weniger an dem Wandel, der ja sowieso kommt und geht. Es liegt mehr daran, wie wir unser Gehirn benutzen und oft überlasten.
In welcher Form überlasten wir das?
Es gibt eine aktuelle Studie, die besagt, also die einfach untersucht hat bei einer großen Anzahl Menschen, wie ist das Arbeitsverhalten der meisten Menschen. Und wichtig ist, das menschliche Gehirn ist nicht fähig zu Multitasking. Wir machen ja öfters mehrere Sachen gleichzeitig, also wir telefonieren, parallel dazu tippen wir vielleicht eine E-Mail oder machen irgendwas anderes noch. Ja. Das scheint immer so zu funktionieren, aber tatsächlich ist der Arbeitsspeicher unseres Gehirns so ausgelegt, dass er immer nur eine Sache bearbeiten kann. Und wenn wir Dinge gleichzeitig machen, dann heißt das einfach nur, dass wir den Arbeitsspeicher für eine Sache laden, die tun, dann aus dem Arbeitsspeicher rausnehmen, etwas anderes hochladen, dann das machen, das wieder rausnehmen, wieder etwas hochladen und dadurch verlieren wir Zeit. Und das lässt sich ganz einfach selber ausprobieren, wenn das die Zuhörer mal machen wollen. Indem man sich ein Blatt Papier nimmt, man schreibt Zahlen auf von 1 bis 26 untereinander und daneben schreibt man Buchstaben von A bis Z, das ganze Alphabet. Und man stoppt die Zeit, die man für beides zusammen braucht. Anschließend macht man das Gleiche nochmal, nur abwechselnd, auch wieder untereinander. Also man schreibt 1A, 2B, 3C, 4D und so weiter. Ne? Und schaut, wie lange man dafür braucht. Und obwohl man beides kann, man kann die Zahlenfolge, man kann das Alphabet, braucht man dann dafür ein Drittel der Zeit im Durchschnitt länger, als wenn man die beiden Sachen getrennt aufschreibt. Wobei das ja recht schnell geht. Aber das zeigt, dass alles, was wir parallel machen, zwei Sachen, wir das Gehirn sozusagen verwirren, weil es immer hin und her schalten muss, das anstrengt. So, warum erzähle ich das? Weil eine Studie gezeigt hat, dass die meisten Leute im Durchschnitt 20 Mal oder mehr die Tätigkeit wechseln in einer Stunde, während sie arbeiten. Also viele gehen zum Beispiel in die E-Mails dran, also haben Warnsignal immer noch, dass es piept, wenn eine E-Mail reinkommt. Und ich glaube, 70% der Leute, hat eine Studie aus 2020 gesagt, beantworten E-Mails noch immer innerhalb von, weiß nicht, 30 Sekunden oder einer Minute, ich weiß die Zahl nicht mehr so ganz genau, auf jeden Fall in einer absurd kurzen Zeit. Das konnte man schon vor 20 Jahren lesen in Selbstmanagementbüchern, dass man halt E-Mails irgendwie am Stück abarbeiten muss. Ja, aber wenn man alle 3 Minuten irgendwas anderes macht, dann ist es eine Überlastung des Gehirns. Und das Wichtigste überhaupt, was uns sozusagen verwirrt, ist aber noch ein anderes Medium.
Verrat es uns, Alexander.
Auch da vielleicht vorab, es gibt so eine Grafik, die kann ich jetzt natürlich nur beschreiben, wenn man hört, das ist eine XY-Achse und auf der X-Achse ist die Anzahl der Reize, die man erlebt. Also je weiter rechts das Bild geht, umso mehr Reize ist man ausgesetzt. Mhm. Und auf der Y-Achse ist das Denken, die Qualität des Denkens oder die Kognition. Mhm. Und jetzt kann man sich auf dieser XY-Achse kann man sich vorstellen, ein umgedrehtes U. Mhm. Das heißt, wenn wir Reize bekommen, wenn wir in einem komplett reizfreien Raum sind, ist das für das Gehirn, also so wie wir alle gepolt sind mit täglichen Stress und sowas, ist das wahrscheinlich erstmal toll. Wenn man mal tatsächlich zur Ruhe käme und so und man könnte über Dinge nachdenken, aber nach ein paar Tagen wäre es dann langweilig. Mhm. Also wir brauchen Reize, damit wir über Dinge nachdenken können. Also Reiz stimuliert uns, das ist eine gute Sache. Wenn wir aber zu viele Reize bekommen, wenn wir quasi bombardiert werden mit Reizen, dann geht die Kurve nach unten. Das heißt, unsere Denkfähigkeit nimmt deutlich ab. Mhm. Und eine große Problematik, die wir alle haben, ist, dass wir neben den Reizen, die wir sowieso den ganzen Tag haben, dass wir andauernd ins Handy reingehen und da reinstachen. Und da gibt es eine Untersuchung, die sage ich noch zum Abschluss der Frage. Es gibt eine Untersuchung, man hat Leute 2 Stunden lang am Computer Aufgaben lösen lassen. Mhm. Die Aufgaben waren anspruchsvoll, das waren solche mathematische Gleichungen, die man noch mit einigermaßen Schulwissen lösen kann, aber wo man sich schon richtig konzentrieren muss und auch zeitlich begrenzt. Also wenn man eine Antwort nicht schnell genug wusste, kam die nächste Frage. Und natürlich wollten die Leute eine gute Punktzahl erreichen. Ne? Also da wurde so ein bisschen Wettbewerbssituation geschaffen. Und eine Gruppe, man hat dann 3 Gruppen gebildet, eine Gruppe hat 2 Stunden durchgearbeitet mit schwierigen, anspruchsvollen Fragen. Die zweite Gruppe durfte Pause machen, 10 Minuten. Man hat ihnen aber nicht gesagt, wie sie die nutzen sollen. Fast alle haben zum Handy gegriffen und haben in den 10 Minuten mal geguckt, habe ich eine neue Message gekriegt, was ist in der Welt passiert oder was auch immer. Ne? Und die dritte Gruppe hat auch eine Pause gemacht und denen hat man gesagt, sie sollen die 10 Minuten bitte nutzen, um sich zu entspannen, um auf den Atem zu achten, um ein bisschen im Raum herumzuschauen, aber in dem Sinne nichts zu tun, was jetzt ein Reiz wäre. Ne? Mhm. Tatsächlich kam bei der Studie heraus, dass diejenigen, die in der Pause am Handy rumgedrückt haben, nach 2 Stunden genauso gestresst waren, wie diejenigen, die 2 Stunden durchgearbeitet haben. Weil für unser Gehirn ist es keine Pause, wenn wir ins Handy reingehen. Und was sehr viele Menschen machen, ich höre jetzt aber sofort auf, weil das ist ja gar nicht das Thema des heutigen Sendung, in Anführungszeichen. Aber was tatsächlich über 50% der Leute mittlerweile machen, ist Double-Screen-Nutzung. Oh, das heißt, man sitzt abends vorm Fernseher, man guckt eine Netflix-Serie oder sowas und parallel dazu surft man im Internet, weil man sich gerade eine Frage stellt, die man beantwortet haben will, oder man geht ein bisschen shoppen im Internet oder was auch immer. Und dieses Double-Screen-Nutzen, also 2 Bildschirme gleichzeitig laufen, man versucht beides so ein bisschen mitzukriegen, das ist zum Beispiel auch fürs Gehirn tatsächlich eine Belastung. Mhm. Und Menschen, die das sehr stark betreiben, haben, ist alles nachgewiesen, höheren Erschöpfungszustand, höhere Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, weniger den Eindruck von Selbstbestimmung und so weiter. Also das, die Empfehlung wäre, wenn man Pausen macht im Job, mache ich ja selber auch. Also ich mag ja das Handy und ich mag auch all die tollen Dinge, die da drin sind. Also es geht nicht darum, zum Öko zu werden, nicht Öko, wie soll man sagen, zum Einsiedler, der handyfrei ist. Aber eine Pause mache ich mittlerweile mit Handy, da gönne ich mir drauf rumzudrücken und gucken, Sachen zu gucken, die mir gefallen. Und bei der nächsten Pause lasse ich es ganz bewusst weg und sage, jetzt kriegt mein Gehirn mal frei. Und dann gehe ich, wenn ich im Homeoffice bin, in den Garten und schaue mal ein bisschen die Landschaft an oder was auch immer.
Ja, schön. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu dem Thema Change, weil du sagst, wenn viele Reize von außen kommen, es wird es umso schwieriger für uns, damit umzugehen. Und in Unternehmen, das wirst du sicherlich auch beobachten, sind es ja oftmals genau diese vielen Reize und das, was da alles auf uns einströmt und die wenige Entspannung, die dann auch solche Prozesse möglicherweise erschwert. Mhm. Lass uns mal so am Beginn dieses Change-Prozesses vielleicht anfangen. Wobei nicht am Beginn, aber zumindest bei der Führungskraft, die ja jetzt nun eine Information bekommt, einen Change-Prozess, also ein Change für Veränderung, einen Wandelprozess zu begleiten. So, und ich stelle mir eine Führungskraft vor, die jetzt diese Information bekommt, neue Aufgabenumfeld, die Branche verändert sich, die Wirtschaft verändert sich, wir machen folgenden Change. X, irgendein Beispiel. Mhm. Und jetzt stelle ich mir eine Führungskraft vor, die das nicht unbedingt gut heißt. Also die selbst sagt, was ist denn das für ein Quatsch auf gut Deutsch? Und jetzt hat die aber die Aufgabe, und das beobachte ich deswegen auch meine Frage, jetzt hat diese Führungskraft die Aufgabe, diesen Change-Prozess an die eigene Abteilung, an die eigenen Mitarbeiter zu kommunizieren und nicht nur zu kommunizieren, sondern auch dahinter zu stehen.
Mhm. Wenn so, die selbst soll begeistert aber, die Fahne
schützen. Genau. Wenn die selbst aber nicht dahinter steht, was macht denn diese Führungskraft jetzt im nächsten Schritt und nicht nur im nächsten Schritt, sondern langfristig, um das wirklich gut begleiten zu können?
Die Frage beantworte ich sofort. Ich gehe noch einen Schritt vorne ran, weil da eine Grundproblematik aufgezeigt wird. Und die Grundproblematik ist, dass Führungskräfte natürlich auch, bevor die Entscheidung getroffen wird, den Mund aufmachen müssen. Das heißt, wenn Sie, es gibt eine ganze Reihe Firmen, die sind vom Markt verschwunden mittlerweile, alte, traditionelle deutsche Marken. Warum? Weil da strategische Fehlentscheidungen gemacht wurden. Ich bin mir ganz sicher, damals gab es auch schon Leute, die gesagt haben, Leute, das ist, oder Geschäftsführung, das ist keine gute Idee, was ihr da vorhabt. Ne? Aber entweder hat keiner den Mund aufgemacht oder es hat ihnen keiner zugehört. Also gute Führungskräfte zeichnen sich dadurch aus, dass wenn sie etwas idiotisch finden, sie sich nicht wegducken und das abnicken und dann rausgehen, weil das habe ich leider schon öfters erlebt, dass wenn der Vorstand den Raum verlässt, mehrere Leute sagen, was ein Stuss oder sowas, wo ich mir dann denke, ja, hätte ich auch mal früher sagen können, als der noch im Raum war. Ja? Also viele zeigen keinen Widerstand gegen das, was gesagt wird und ja, haben dann natürlich keine Lust auf Umsetzung. Muss man allerdings dazu sagen, und da erkennt man auch, wer eine gute Führungskraft ist oder nicht. Das Top-Management ist selber dran schuld, in Anführungszeichen, wenn es kein Response bekommt, wenn es keinen Widerspruch bekommt. Ich habe einmal persönlich eine Erfahrung gemacht von einem Vorstand, der war cholerisch veranlagt. Und da habe ich, das war so eine mehrtägige Führungsveranstaltung, ich habe damals die Moderation gemacht, also gar nicht den Inhalt. Und da beschwerte sich dieser Vorstand und sagte, es geht ihm voll auf den Wecker, dass ihm alle immer Memos schicken. Ja, und also so kleine Zettel, wo irgendwas draufsteht, Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und er hat den Leuten da, diesem oberen Management, was da saß, gesagt, ich habe es ihnen 100 Mal gesagt, ich will diese Memos nicht haben. Machen Sie es so, wie Sie es für gut halten. Sie müssen mich nicht informieren. Tatsächlich, abends gab es dann eine Diskussion und hat jemand eine Frage gestellt, die ihm nicht gefallen hat. Und der hat dann diese, die Frage war aus meiner Sicht aber völlig legitim und sinnvoll. Und der hat dann die Führungskraft, die diese Frage gestellt hat, verbal an die Wand geklatscht. Also der hat den richtig rund gemacht, aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt, es gab gar keinen Anlass dafür. Und dann wurde mir auch klar, warum der dauernd Memos bekommt, weil nämlich die Leute sich absichern wollen. Als Kollege, der dauernd rumschreit, denkst du dir, ich schicke dir mal lieber einen Zettel rüber, wo irgendwas drauf stand, dann kann ich zumindest sagen, ja, aber ich hatte sie doch informiert. Andersrum, eine wirklich gute Führungskraft, wie macht die das? Und da habe ich ein Beispiel, das Beispiel dieser Mensch, der fasziniert mich. Der hat mich früher sehr fasziniert. Hier irgendwo steht ein Buch von ihm. Das war ein amerikanischer Nationalheld, ein großartiger Mann, der wirklich fantastische Dinge getan hat, der in Amerika extrem beliebt war und der sich in den letzten 10 Jahren zum absoluten Idioten gemacht hat. Ich habe noch nie erlebt in meiner ganzen Erfahrung mit Management, dass jemand so ein Turn irgendwie produziert hat. Die Person, die ich meine, ist Rudolph Giuliani. Das ist der ehemalige Bürgermeister von New York. Der hat es geschafft, die Kriminalität von New York innerhalb, glaube ich, von 3 Jahren zu halbieren. Und zwar bei allem, bei Überfall, bei Mordrate, bei Einbruch und so weiter. War nicht völlig unumstritten. Also der hat eine sehr, sehr harte Polizeipolitik gemacht mit seinem damaligen Polizeikommandanten. Aber New York hatte wirklich auch den Ruf, dass du da nicht hinfahren kannst für Sightseeing oder so, weil du wurdest in Manhattan mit einem Messer auf offener Straße, also in der besten Gegend New Yorks, wurdest du überfallen. Ja? Und den Ruf hatte New York. Und er hat das quasi von Verbrechen gesäubert. Und er war ja auch noch Bürgermeister, als 9/11 passiert ist. Und er hat das wirklich ganz großartig gemanagt. Er soll angeblich bei jeder Beerdigung eines Feuerwehrmanns oder Polizisten dabei gewesen sein. Und er hat unglaublich viel gemacht, um diese Stadt wieder mit aufzubauen. Also sozusagen Nationalheld. Später ist er Anwalt von Trump geworden, hat sich in Lügen verstrickt, stand schwitzend vor der Kamera, wo ich mir denke, was ist mit dem Mann passiert? Das ist mir ein wirkliches Rätsel. So, aber warum erzähle ich es? Der Giuliani hat, also Bürgermeister wurde, die Posten besetzen müssen in der Stadt. Und in Amerika gibt es nur zwei Gruppen, die Demokraten und die Republikaner. Ist ja ziemlich einfach. Man kann sich nur für einen von beiden entscheiden, sonst gibt es da keine Partei. Und er ist ja bekanntlicherweise Republikaner. Und es ist üblich, dass wenn man als republikanischer Bürgermeister gewählt wird, man natürlich auch die Top-Position mit Leuten besetzt, die Republikaner sind. Also nichts anderes ist Standard. Und er hat die beiden wichtigsten Positionen von New York mit bekannten Demokraten besetzt. Und dann haben alle um ihn herum gesagt, bist du völlig schwachsinnig? Wie kannst du das machen? Und seine Antwort war, ich will die besten Leute haben für den Job und nicht ein Parteibuch. Und das sind die besten Leute. Und ich möchte Leute haben, die mir ehrlich die Meinung sagen und die auch sagen, die Idee ist jetzt wirklich schwachsinnig oder sowas. Und wenn da zwei Demokraten sitzen, dann kann ich davon ausgehen, dass sie das tun. Und diese beiden Positionen, die er besetzt hat, das war der Feuerwehrkommandant von New York und der Polizeikommandant von New York. Das sind im städtischen Bereich mit Abstand die wichtigsten Posten. Mhm. Aber das war die richtige Denkeinstellung, weil er hat gesagt, als gute Führungskraft muss man Leute um sich herum haben, die keine Ja-Sager sind, sondern die einem wirklich auch ernsthaft sagen, wenn sie Bedenken haben oder auch, wenn man einfach gerade Schwachsinn geredet hat. Mhm. So, jetzt müsste ich aber noch die Frage beantworten, wie geht man damit um?
Ja. Ja.
Das tut mir leid. Ich habe einen Vorspann vorne dran geschoben. Aber das sehe ich als Grundproblematik, dass halt einfach viele Führungskräfte nicht einstehen für das, was sie denken. Ja? Mhm. Das hängt zwar auch von der Führungskraft ab, aber auch da würde ich mir einfach von deutschen Managern oft mehr Mut wünschen, dass sie dann ihre Meinung auch kundgeben. Und wenn sie merken, es kommt gar nicht an, dann würde ich einen Job wechseln. Mhm. Gute Führungskräfte werden überall gesucht. Ja? Mhm. So, die Frage von dir war jetzt eigentlich, was passiert, wenn ich als Führungskraft was umsetzen soll oder der Hörer als Führungskraft was umsetzen soll, wo er selber denkt, stehe ich nicht so richtig dahinter. Im Prinzip ist das eine saublöde Situation, weil du quasi als Führungskraft immer der Verlierer bist. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du bist authentisch. Du sagst, was du denkst. Du sagst, das ist totaler Schwachsinn. Ja? Mhm. Dann warst du zwar authentisch, aber dann wird niemand mehr irgendwas umsetzen, weil alle denken, oh, er, sie findet es ja selber doof, mach mal nicht. Mhm. Ne? Die zweite Möglichkeit ist, du wedelst das Fähnchen. Und du tust so, als fändst du das toll, obwohl du es nicht toll findest. Und wir Menschen haben Mikrosignale, die wir mit dem Gesicht ausstrahlen. Und Menschen merken im Normalfall, ob wir hinter einer Sache stehen oder ob wir lügen oder nicht, wenn jemand da ein bisschen sensibel für ist. Aber es sind die meisten. Auf Dauer gesehen merkt man es einfach. Und wenn er diese Fähnchennummer oder die Fahnennummer macht und schwenkt die Fahne, so nach dem Motto, alles toll hier, merken die Leute ganz schnell, dass er eben nicht authentisch ist und dann verliert er Glaubwürdigkeit. Mhm. So, also egal, was er macht, es ist sozusagen, es geht schlecht aus für ihn. Mhm. Und die Frage ist, wie kommt man aus dieser Zwickmühle raus? Ja. Und die Antwort lautet, sei authentisch, halt nicht im vollen Umfang. Also man darf nicht ganz sagen, was man denkt. Aber man darf schon sagen, dass man verärgert oder enttäuscht ist oder sowas. Und jetzt kommt's, man muss dann aber trotzdem die Verantwortung übernehmen. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Übernimmt man die oder übernimmt man die nicht? Also ich gebe ein Beispiel. Eine Führungskraft sagt, ja, ihr habt alle mitgekriegt, wir haben ja dieses Projekt, das große jetzt, und wir von unserer Abteilung oder für unseren Bereich, wir hatten ja Verbesserungsvorschläge gemacht. Und von diesen Verbesserungsvorschlägen am Konzept wurde kein einziger umgesetzt oder angenommen. Also nichts davon ist in die Planung eingegangen. Mhm. Ich brauche euch nicht zu sagen, dass mich das auch persönlich ärgert, weil die Sachen, die wir da vorgeschlagen haben, die waren alle sehr sinnvoll. Mhm. Aus diversen Gründen wurden sie aber nicht aufgenommen. Gut, das ärgert mich, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Suppe jetzt auf dem Tisch steht und die muss gegessen werden. So, und wir oder ich bin dafür verantwortlich, dass das umgesetzt wird und wir gemeinsam werden das schaffen. So, also man signalisiert bis zu einem gewissen Grad, dass man das kritisch sieht, dann bleibt man authentisch. Mhm. Aber man darf nicht dieses Spiel machen, ja, die da oben haben sich wieder was ausgedacht. Da verbrüdert man sich kurzfristig mit Mitarbeitenden, aber auf Dauer gesehen kriegt man keinen Respekt von ihnen, weil die wissen, wenn er das von oben nicht die Verantwortung übernimmt, dann übernimmt er sie auch nicht nach unten, wenn einer von uns Fehler macht. Nach dem Motto, statt zu sagen, der war es von meinen Mitarbeitern, zu sagen, ja, ist meine Abteilung passiert, ist mein Fehler. Also Verantwortung funktioniert immer nach beiden Seiten.
Ja.
Und wer im Leben Verantwortung übernimmt, der stellt sich auch vor seine Mitarbeitenden. Das spüren Mitarbeiter instinktiv. Mhm. Deswegen ist es zwar im ersten Moment sympathisch, wenn man sagt, ja, die da oben, ne, ich weiß auch nicht, was die sich da mal ausdenken, bin ja ganz auf eurer Seite, aber Respekt kann man sich damit nicht erzielen oder langfristig schaffen.
How you do one thing is how you do everything,
so ein bisschen. Ja, genau.
Dem Motto. Dann sind wir im Grunde ja schon in der Kommunikation dieses Change-Prozesses oder dieser Aufgabe. Jetzt sagst du, es ist wichtig, wie man sich positioniert, also nicht gegen die Unternehmensleitung, aber trotzdem ehrlich, also trotzdem authentisch zu sein und dann einen gesunden Mittelweg zu finden, so verstehe ich dich. Mhm. Und jetzt erlebe ich das, und das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, so, dass die Art und Weise, wie wir diesen Change kommunizieren und wie wir ganz grundsätzlich mit Menschen umgehen während dieses Prozesses, entscheidend dafür ist, und da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, entscheidend dafür ist, wie gut dieser Prozess auch gelingt. Ich habe in deinem Buch das ein oder andere Mal gelesen, dass dieser Wandel emotional erlebbar gemacht werden muss. Was verbindest du da in Bezug auf die Kommunikation damit?
Okay, im Buch gibt es zwei Sachen, wo ich das Thema anspreche. Das eine ist bei der Kommunikation, also einfach jetzt in der Übermittlung von Fakten, dass man eben nicht immer nur mit Zahlen oder sowas jongliert, weil mit Zahlen können Leute relativ wenig anfangen. Wenn man zum Beispiel sagt, wir haben 6,3% weniger Kunden im letzten Jahr gehabt oder 7,3% Kundenabwanderung oder sowas, ne, dann sitzen die Leute da und denken, ja, 7,3% ist schon irgendwie wahrnehmbare Zahl, aber es macht nicht viel mit einem. Ne? Vergleichsweise ist immer die Empfehlung, versuche, wenn du Zahlen hast, sie in irgendeiner Form emotional erlebbar zu machen, wenn das geht. Und das könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, Sie alle oder ihr alle kennt doch den Herr Wernig, ne? Das ist ein Kunde, der schon seit 20 Jahren im Unternehmen ist, braun gebrannter, älterer Herr, ne? Und ein ganz netter Mensch, der schon seit 20 Jahren da bestellt und sowas. Und jeder kennt ihn auch und mag den und so. Ne? Und dann sagt man, Sie alle kennen den Herr Wernig, Sie alle wissen, der Herr Wernig ist 20 Jahre bei uns Kunde, einer meiner absoluten Lieblingskunden, also ich fahre auch immer gerne raus zu ihm, weil der hat ja auch wirklich, wie alle hier glaube ich wissen, viel Ahnung von der Branche, also mit kaum jemand kann man sich so gut unterhalten wie mit ihm. Ich gehe da immer aus dem Gespräch raus und habe was gelernt und ich mag ihn einfach, den alten Herrn. Ja, und gestern war er bei mir, haben mir einige mitgekriegt im Büro und wir haben über ein Thema gesprochen und was er mir gesagt hat, konnte ich kaum fassen. Nämlich, dass der Herr Wernig ab nächsten Monat bei der Konkurrenz bestellt. Das hat er mir gestern, weil wir so lange zusammengearbeitet haben, persönlich gesagt. Und mir fällt auf, dass nicht nur der Herr Wernig geht, sondern auch einige andere sehr gute Kunden sind in letzter Zeit gegangen. Und ich möchte mit euch heute darüber sprechen und so weiter. Mhm. So, also in dem Moment, wo man auf einmal, wenn die Leute den Mann wirklich kennen, hast du so im Kopf und denkst, ach, der ist weg. Ja. Und jetzt wird es persönlich. Davor die Zahl 7,3, die ist total theoretisch. Mhm. Also das ist eine Sache, dass man sagt, versuche eine Emotion bei den Leuten auszulösen. Mhm. Und das andere, wo es auch um Emotionen geht, ist, versuche, dass Menschen emotional erleben können, warum der Wandel notwendig ist.
Mhm. Hast du da auch ein Beispiel für uns?
Ja, also ein Beispiel hat mir tatsächlich mal eine Seminarteilnehmerin erzählt. Das war eine Senior Project Managerin von einem der großen Unternehmensberatungen. Mhm. Eine sehr erfahrene Beraterin und die erzählte mir in der Mittagspause folgende Geschichte. Die sagte, Alexander, wir hatten vor kurzem einen Auftrag von einem der größten Telekommunikationskonzerne der Welt und da sollten wir zwei Sachen verändern. Also sie hatten zwei Probleme. Das eine war, die Anschlusszeiten dauern zu lange. Also wenn du da ein DSL bestellt hast, ne, dann hieß es, dauert 2 Wochen, dann wird es geliefert oder dann ist angeschlossen. Ja. Mhm. Tatsächlich haben die auch massive Probleme, Leute zu kriegen. Corona war und so weiter. Ne? Also die haben einfach nicht genug Techniker, die es anschließen können. Und deswegen dauert es dann halt eben 3-4 Wochen oder sowas. Das zweite war, dass die Callcenter haben. Und aus Kostengründen, also die haben europaweit riesige Callcenter, also nicht nur Europa, auch außerhalb von Europa, aber in Europa haben sie riesige gehabt und haben die Hälfte zugemacht aus Kostengründen und haben die verbleibende Hälfte so ein bisschen aufgestockt personell. Aber das hat nicht gereicht, um die Spitzenzeiten abzufangen. Und tatsächlich war das Problem, dass wenn Leute angerufen haben, um was zu bestellen, also eine DSL-Leitung zu bestellen oder sowas, dann dauerte es manchmal nicht 2 Wochen, sondern 3. Also es dauerte lang, bis angeschlossen wurde, aber sie mussten auch in der, Entschuldigung, habe ich gerade verwechselt, dann sie mussten auch in der Warteschleife 8 Minuten warten. Mhm, und 8 Minuten ist relativ lang.
Ja. Ne?
So, und sie meinte, das wusste jeder, dass das sozusagen die Grundproblematik ist und wir als Unternehmensberater sollten das lösen. Und normalerweise ist es so, du kommst als Beratung irgendwo rein und der Kunde sagt, wir haben ein Problem, wir wissen aber nicht, woran es liegt. Mhm. Also wir müssen Kosten einsparen, aber wir wissen nicht, wo. Machen Sie mal eine Untersuchung, meistens ja dann Personal oder so, finden Sie es heraus. Und sie sagte, in dem Fall war es so, alle wussten, was das Problem ist. Es war klar definiert, die beiden. Ne? Mhm. Und eigentlich wusste man auch, wie man es lösen könnte. Es hat nur keiner umgesetzt. Und wir waren auch nicht die erste Beratung, sondern die dritte, die ins Haus gerufen wurde. Die ersten beiden hatte man wieder rausgeschmissen, weil sie kein Ergebnis erzielt haben. Mhm. So, und ein Kollege von mir hat auf einmal eine Idee. Das haben wir gemacht. Wir haben den ganzen Vorstand und die wichtigsten Manager zu einem Dringlichkeitsmeeting eingeladen und haben ihnen dann folgende Aufgabe gegeben. Das ganze Meeting dauerte nur 5 Minuten. Wir haben gesagt, bitte bestellen Sie als Privatperson inkognito einen zweiten Telefonanschluss für Ihr Zuhause. Mhm. Wir treffen uns in 14 Tagen wieder hier und schauen, wie das Ergebnis ist. So, das eine ist, wenn du als Vorstand regelmäßig PowerPoint-Folien siehst mit schicken Zahlen. Das andere ist, wenn du tatsächlich mal da anrufst und bist in dieser Hotline drin. Und 8 Minuten, das kann man mal ausrechnen, sind 480 Sekunden. Mhm. Wenn es ein Seminar ist oder ein Vortrag, dann zeige ich den Leuten mal, was 10 Sekunden sind. Das mache ich jetzt nicht, weil das wäre eine lange Pause, die jetzt kommt. Aber ich zähle mal einfach 10 Sekunden mit dem Finger auf, ohne was zu sagen. Mhm. Und das kommt einem ewig lang vor. Und dann kriegt man ein Gefühl, was 480, also sagen wir mal 500 Sekunden sind. Und dann knackt es manchmal in der Leitung und du denkst, na endlich, ja, und dann bist du raus, ne, und musst nochmal anrufen. Dann letztendlich zählst du bis 1000. So, also das war das eine. Und wenn die dann endlich mal durchgekommen sind, die Vorstände, ne, und dann was stellen wollten und auch gesagt haben, was gerade passiert ist, ich bin rausgeflogen, ich bin jetzt ruf zum zweiten Mal an oder so, dann haben die eigentlich erwartet, dass sowas kommt wie, oh, tut mir leid, sowas passiert sonst nicht bei uns oder so. Ne. Mhm. Stattdessen hörten sie dann sowas wie, sage sie mal, kann das sein, dass sie heute schon mal angerufen habe? Also ich glaube, das habe ich heute schon 100 Mal gehört und wissen Sie, das wird auch nicht besser. Also das ist bei uns immer so. Ja. So, das ist das eine. Das andere ist, dass die auch irgendwann gemerkt haben, es kommt keiner, der die Technik anschließt. Und dann haben sie angerufen bei der Hotline, wie es der normale Mensch auch macht, nach dem Motto, wann kommt mal einer? Weil du willst ja nicht der einzige Depp in der Runde sein, der am Schluss kein Telefon hat. Ne? Mhm. Und legendär ist einer der Vorstände, der lief dann bei so einem Gespräch langsam aber sicher rot an. Und der sagte dann Folgendes, Entschuldigung, Zitat. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich bin der Vorstand von diesem scheiß Unternehmen und ich will sofort die Leitung haben. Ob der das im Callcenter geglaubt hat, wage ich zu bezweifeln, dass das der Vorstand gewesen ist. Er war es aber. Und also was da passiert ist, da ist emotional ein Knopf gedrückt worden, nämlich der rote Knopf, gibt den roten den grünen, also Freude, Lust, Vision, das positive Sehen oder Schmerz, weg von etwas. Und tatsächlich sagte sie, es dauerte dann noch 100 Tage. Und dann fingen die Zahlen an der Wand, also auf der PowerPoint-Folie an, sich signifikant zu verändern. Warum? Weil die Leute zum allerersten Mal emotional gemerkt haben, was bedeuten diese Zahlen? Und das halten Unternehmen oft so, dass Zahlen sowohl in der Kommunikation als auch allgemein im Verständnis nicht erlebt werden und nicht emotionalisiert werden.
Wow, das ist ein sehr eindringliches Beispiel und zeigt die Kraft von zum einen von Geschichten, also dieses Thema Storytelling, das du so gut beherrschst, und aber auch zu sagen, dass es weniger um das Ganze geht, sondern eher vielleicht um einzelne Menschen, einzelne Schicksale, einzelne Geschichten, die wir begreifen können und zu denen wir irgendwie eine Beziehung aufbauen können. Du hast vorhin schon mal den Begriff Widerstand verwendet und was mich überrascht hat, gar nicht in einer negativen Art und Weise. Du hast gesagt, wir müssen uns auch mal wieder trauen als Führungskräfte, da ein bisschen Widerstand zu geben. Mhm. Ich verbinde Change-Prozesse auch ganz stark mit Widerstand seitens der Menschen, die etwas umsetzen sollen, was sie eigentlich vielleicht gar nicht so richtig vertreten. Mhm. Ist das normal? Und wenn ja, wie geht man damit um, mit diesem ersten Widerstand, der da kommt?
Also Führungskräften vermittle ich in Veranstaltungen, dass Widerstand erstmal was Positives ist. Mhm. Wenn, also nicht während des gesamten Prozesses, aber zu Beginn einer Maßnahme muss Widerstand kommen. Eine Grundbotschaft von mir lautet, es gibt immer Widerstand. Selbst bei an sich hauptsächlich positiven Veränderungen, wo man sagt, es ist völlig irrational, warum zeigen denn jetzt einzelne Leute Widerstand? Mhm. Dafür gibt es diverse Gründe, können wir auch noch drüber sprechen, aber Widerstand kommt eigentlich immer. Und wenn kein Widerstand kommt, gibt es aus meiner Sicht 2 Gründe. Entweder die Führungskraft, die es umsetzen soll, wird nicht ernst genommen. Mhm. Alle denken, weil der Widerstand, der Wandel könnte ja kommen, aber garantiert nicht, wenn er das umsetzt oder wenn sie das umsetzt. Also die glauben einfach nicht dran, dass man fähig genug ist. Mhm. Oder 2. Grund, die Leute glauben per se nicht daran, dass der Wandel überhaupt kommt, weil sie wissen, es ist ein politisch gemachtes Projekt oder sowas. Da hat keiner Interesse, dass es umgesetzt wird. Mhm. Ich hatte mal tatsächlich eine jüngere Führungskraft im Seminar. Die hat gesagt, ich habe ein Projekt, da zeigt überhaupt niemand Widerstand. Das hat nämlich mit Umweltschutz zu tun, ist direkt am Vorstand aufgehängt und das finden alle toll. Umweltschutz unterstützt ja heute jeder und so. Ne? Habe ich noch damals gedacht, wow, das ist echt interessant, mal ein Projekt ohne Widerstand. Aber wer weiß, vielleicht gibt's das. Und den habe ich später nochmal wieder getroffen. Und der sagte dann, ja, war leider doch anders. Tatsächlich war das ein politisches Projekt, es wurde gemacht, damit der Vorstand sagen kann, wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Wir haben extra einen Projektleiter benannt, der sich um dieses Problem kümmert. Das war sozusagen für die Presse. Aber er sagt, jeder im Unternehmen wusste, es besteht nicht das geringste Interesse, dass da was bei rauskommt. Und so war es auch. Also das Projekt ist dann irgendwann eingeschlafen. Ja, niemand hat Widerstand gezeigt. Weil außer ihm, der Jungführungskraft oder der noch nicht so erfahrene Führungskraft, wussten das alle. Ja.
Gut, also man nimmt es gar nicht ernst im Grunde. Genau. Entweder die Personen nimmt man nicht ernst oder das ganze Projekt Change.
Das sind die beiden Gründe, warum kein Widerstand kommt. Also wenn bei einer ernsthaften Veränderungsmaßnahme, ich meine jetzt nicht eine Kaffeemaschine kaufen, ja, wobei das auch schon große Diskussionen auslösen, ja, kann, aber wenn ein größerer Change kommt und es kommt kein Widerstand, dann ist man fast falsch. Mhm. So, und das Zweite ist, also am Anfang gutes Zeichen, weil es zeigt, es kommt was in Bewegung. Ja. Und mir hat auch mal ein Kunde gesagt, der meinte, Herr Groth, wissen Sie was, ich habe viel lieber Leute, die im Widerstand sind. Wissen Sie warum? Die haben wenigstens Energie. Mhm. Und das sind wie Schleusen, die müssen Sie öffnen und dann wird Energie freigesetzt. Und wenn Sie, Leute, die im Widerstand sind, wenn Sie die überzeugen, das werden manchmal die größten Fans des Projekts, die geben oft am meisten Energie rein. Er sagt, viel schlimmer finde ich diese lethargischen Typen, die da rumsitzen, die überhaupt keine Energie haben, wo du als Führungskraft dauernd Energie reingeben musst. Mhm. Ja? Er meint, wenn jemand Widerstand ist, hat er zumindest Grundenergie in sich drin. Und tatsächlich, die Kunst ist dann sozusagen, die Leute aus dem Widerstand rauszuholen.
Die Anschlussfrage legst du mir in den Mund, Alexander. Wie bringe ich Menschen aus dem Widerstand raus? Wie bringe ich sie dazu, dass sie einen Beitrag leisten wollen und ins Tun kommen und mich als Führungskraft dabei unterstützen, das mit voranzutreiben?
Ja, also ich mache mal die Kurzversion der Antwort, weil Widerstand ist ein Riesenthema. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es kein Problem, wenn Mitarbeiter Widerstand zeigen, habe ich ja eben gesagt, ist eigentlich der Normalfall. Mhm. Ist auch völlig in Ordnung, sie tun das immer. Kann man im Prinzip entspannt mit umgehen. Tatsächlich, das Kernproblem ist, dass die Führungskräfte dann selber Widerstand gegen den Widerstand zeigen. Mhm. Also sie gehen nicht gut mit dem Widerstand um, sondern sie machen es im Prinzip auf eine Art und Weise, die den Widerstand noch verstärkt. Also die Problematik bei Widerstand ist, dass die Führungskräfte nicht damit umgehen können, nicht, dass er überhaupt entsteht. Das ist der Normalfall. Mhm. So, und die ganz kurze Antwort ist übrigens interessant. Ich habe ja selber ein Buch geschrieben, wie du eben gezeigt hattest, Führungsstarken Wandel. Mhm. Und sieht man jetzt nicht, aber auf der Rückseite hier vom Büro stehen ungefähr 4-5 Meter Change-Literatur, die ich damals quer gelesen habe. Mhm. Und tatsächlich, Widerstand ist mit Abstand mein längstes Kapitel, wo ich auch sehr viel erkläre, wie das menschliche Gehirn funktioniert und warum wir so schwer mit Gewohnheiten ablegen und so weiter. Und ich habe damals natürlich auch geguckt, was finde ich denn zum Thema? Und in diesen ganzen 5 Meter war nahezu nichts zum Thema Widerstand. Ich erinnere mich an ein Change-Buch, das hatte 500 Seiten. Dann habe ich hinten im Index geschaut, Widerstand. Stand dann da, Seite 399, bin ich dann hingegangen. Und irgendwo im Text stand dann das Wort Widerstand. Aber ansonsten stand da nichts drin. Mhm. 500 Seiten über Change, ohne über Widerstand zu sprechen. Und aus meiner Sicht ist das der absolute Kern von Change-Leadership. Also wenn du Menschen als Führungskraft durch den Wandel begleiten willst, wenn du mit Widerstand umgehen kannst, das ist ja der Grund, warum die Projekte nicht umgesetzt werden, warum sie teurer werden und so weiter. Andersrum, wenn du es kannst, ja, dann hast du eine Fähigkeit als Leader, die ist überall gesucht und damit qualifizierst du dich für die Zukunft. So, jetzt kommt die Antwort.
Ja, ich bin ganz gespannt.
Jetzt habe ich es quasi voraus moderiert. Ja. Es gibt noch mehr Punkte, aber ich würde jetzt mal 2 hervorheben. Das erste ist, wenn du mit Leuten sprichst, die im Widerstand sind, dann achte auf deine Einstellung, also wie du sozusagen diesen Leuten gegenübertrittst. Mhm. Weil die Grundproblematik ist, dass wenn wir jemanden haben, der in schwierigen Zeiten Widerstand zeigt, dass jemand ist, der sowieso auch unter normalen Zeiten so ein klassischer Bedenkenträger ist. Also wenn du ein Meeting hast und hast dich unterhalten, hast 1,5 Stunden mit deinen Leuten rumdiskutiert, es gab Gegenbeispiele oder Gegenargumente, man hat dann überall Lösungen gefunden, damit das nicht eintritt und so. Und irgendwann denkst du, du hast es geschafft, ne? Jetzt hat man Ruhe und jetzt können wir mal das Ganze beschließen. Und dann gibt es diesen einen Mitarbeiter, der dann die Hand hebt und du weißt schon, was jetzt kommt. Jetzt fängt die ganze Diskussion wieder von vorne an. Und das nervt schon in normalen Zeiten. Und tatsächlich, wenn das dann im Change passiert, wenn man selber starken Druck hat, fallen einem eigentlich nur 2 Worte ein. Und die lauten, du Depp. Ja, warum musst du bei mir in der Abteilung sein? Ich habe letztens das erzählt und habe gesagt, da fallen einem eigentlich nur 2 Worte ein. Und dann hat eine Teilnehmerin reingerufen, stirb schnell. Da habe ich gedacht, das ist auch eine schöne Variante, ja, stirb schnell. Das war dann so ein Running Gag für den Rest der Veranstaltung. Mhm. Ja. Aber man ist einfach voll genervt von dieser Person. Und das Problem ist, habe ich ja eben gesagt, wir haben Mikrosignale, wir können mehrere 100 emotionale Gesichtsausdrücke machen. Und es kann sein, du hörst jemand zu und du versuchst zu lächeln und irgendwie so nett auszusehen. Und dann erzählt er irgendwas und du denkst dir, ach, was der wieder rumsülst, ich glaub's ihm nicht. Und dann zuckt einem so die Augenbraue hoch. Die signalisiert einfach nur, ist ein Mikrosignal nach dem Motto, erzähl mir nix. Ja, so ein kurzes Zucken und der andere kann es nicht bewusst wahrnehmen, aber der andere nimmt es unbewusst wahr und kriegt so ein Gespür dafür, der glaubt mir gerade nicht. Mhm. Oder man kriegt ein Gespür dafür, der findet mich doof. Und die Einstellung schlägt immer das gesprochene Wort. Mhm. Also viele machen sich ja Gedanken, wenn ich mit Leuten, die im Widerstand sind, wenn ich mit denen rede, was sage ich da? Natürlich sollte man das vorbereiten, natürlich sollte man darüber nachdenken. Aber wichtiger ist, wie denke ich über diesen Mensch? Wenn ich mit der Einstellung reingehe, du bist ein Depp, wird das Gespräch nichts werden. Mhm. Also in welche Position muss man kommen? Es reicht völlig, wenn man es schafft, und das ist schwer genug, sich in eine neutrale Position zu geben. Mhm. Dass man sagt, oder zu begeben, dass man sagt, es nervt mich, das Verhalten, klar, aber ich bin zumindest mal ernsthaft bereit, mir die Meinung des anderen anzuhören. Ich bin bereit, seine Sicht der Welt mal zu verstehen. Mhm. Und dann bilde ich mir eine eigene Meinung. Und wenn man das schafft, sozusagen neutral ins Gespräch reinzugehen, ist schon viel erreicht. Ich selber habe schon Gespräche geführt, wo ich mich 3 Tage lang innerlich gewürgt und gerungen habe, um neutral zu werden. Mhm. Weil ich verärgert war und ich wusste, wenn ich so ins Gespräch reingehe, dann ist das Ergebnis klar. Mhm. Da kann nichts mehr rauskommen. Mhm. Also 3 Tage Selbstarbeit sozusagen, ja, um in einen neutralen, noch nicht in den Zustand von wegen toller Mensch und was weiß ich. Ja. Also es ist so leicht gesagt, ja, geh halt in einen neutralen Zustand, muss erstmal schaffen. Mhm. Andersrum, vielleicht noch ein Beispiel. Ich habe es mal erlebt, wie 2 Leute, die einen schweren Konflikt hatten, 2 Top-Manager, wie die in der Mediation saßen. Also die haben das ganze Unternehmen gelähmt, weil wenn dann 2 Manager eine Feindschaft haben, dann haben auch irgendwann die Abteilung eine Feindschaft. Und dann fällt das natürlich auf. Dann hat man denen gesagt, ihr müsst jetzt den Konflikt lösen, sonst müsst ihr beide gehen oder irgendwie so. Mhm. Ne? Und dann saßen die beiden da. Da war dieser Mediator dabei und ich war auch dabei. Und dann ist dem einen in dem Gespräch eine Formulierung rausgerutscht. Mhm. Die wollte er ganz offensichtlich nicht sagen. Also man konnte ihm das wirklich ansehen, dass er selber überrascht war, was er gerade gesagt hat. Und die war relativ scharf und das wäre ein wunderbares Sprungbrett gewesen zur völligen Eskalation. Also der andere hätte da drauf hüpfen können und hätte noch sagen können, ja, ich habe ja sogar Zeugen, dass er das gesagt hat. Ne? Und er hat es nicht gemacht. Er hat einfach so getan, als hätte er den Satz nicht gehört. Warum? Weil er gemerkt hat, die Einstellung dahinter ist gut. Der will mir nichts. Wir bauen ja bei Konflikten oft so ein Monsterbild vom anderen auf. Das macht er doch alles mit Absicht. Der will mir doch schaden und so. Und wenn man auf einmal merkt, der andere ist auch nur ein Mensch, der ist auch verletzt und das ist ein Missverständnis und sowas, und das war da so, ja, wie so oft, dann wird man auf einmal weicher. Und er hat die Chance nicht genutzt. Obwohl der Text maximal schlecht war. Mhm. Also viel, viel schlechter hätte man es nicht machen können. Mhm. Und trotzdem ist das Gespräch gut ausgegangen, weil die Einstellung gestimmt hat. Also der erste Punkt ist, arbeite an deiner Einstellung.
Ja, und Einstellung, ich verbinde damit, weil mich das Thema Respekt ja auch begleitet. Und Respekt bedeutet, einen Menschen zu sehen. Mhm. Also das verbinde ich so da ein bisschen damit, jemanden wirklich ernst zu nehmen. Das Wort ist auch schon gefallen. Jemanden ernst zu nehmen, jemanden sich bemühen zumindest, zu sehen mit all dem, was ihn beschäftigt und mit all den Einwänden, die er vielleicht hat. Und alleine dieses Gefühl, gesehen zu werden, das weicht vielleicht auch schon dann diesen Widerstand auf, so stelle ich mir das vor.
Das würde ich sofort unterstreichen. Also sich die Zeit zu nehmen, die Position des anderen ernsthaft anzuhören und so, das bewirkt was sehr Positives. Und das ist noch der 2. Punkt. Klingt total einfach, aber kennen und können sind halt 2 Welten. Ne? Also die wenigsten können das wirklich praktizieren. Ich weiß, Führungskräfte, also ganz viele Führungskräfte machen es nicht, weil sie Angst davor haben. Die, die es machen, schlafen oft in der Nacht davor schlecht und wenn es dann wirklich losgeht, schwitzen ihnen vor lauter Stress die Hände. Was meine ich? Ich meine, auf die Leute, die Widerstand zeigen, Einzelpersonen oder auch eine ganze Gruppe, zuzugehen und ihnen zuzuhören. Mhm. Man merke, ich sage nicht, auf die Leute zugehen und mit ihnen reden, sondern denen zuzuhören. Mhm. Und das ist erstaunlich schwierig. Es fällt den meisten Führungskräften schwer.
Was bedeutet für dich zuhören?
Man kann sich das vorstellen, wie so ein Sommergewitter. Also du hast im Sommer, es ist total heiß und du kannst kaum atmen und sowas. Und dann hörst du ein Grollen und Donnern. Du weißt, da kommt gleich ein Gewitter. Und irgendwann ist da und das geht dann mit Blitz und Donner geht's runter. Und danach ist die Atmosphäre total ruhig. Es zwitschert auch kein einziger Vogel mehr. Und du kannst wieder klar atmen. Du hast wieder richtig kühle Luft und so weiter. Ne? Und mit Zuhören meine ich, dass im Raum ist diese Gewitteratmosphäre, wenn Leute aggressiv sind. Ich habe das schon erlebt, dass ich Veranstaltungen moderiert habe, wo eine ganz hohe Aggression im Raum war. Das merkst du dann, ja. Leute schreien dann auch teilweise an. Und du hörst ihnen so lange zu, bis das Gewitter abgeregnet ist. Und zwar komplett. Also tatsächlich, ich war mal bei einem Unternehmen, das ist aber auch schon lange her, da war ich noch ein klassisch Trainer in Moderation und sowas. habe ich gemacht. Und da ist in einem Prozess ist extremst viel schiefgegangen. Da wurden die Mitarbeiter eingestuft nach 4 Kriterien oder in so ein bis 4 Punkte im Gehalt und in der Wichtigkeit dieser Position. Und von mehreren tausend Mitarbeiter, also von über 30% der Mitarbeiter gab es Einspruch beim Betriebsrat. Das muss man erstmal schaffen, ja, mit so einer Maßnahme. Die Leute waren hochgradig verärgert. Und ich kam dahin und sollte dann moderieren. Und tatsächlich, da waren Leute im Saal, da konntest du die Halsschlagader pulsen sehen. Mhm. So wütend waren die. Und die haben mich dann tatsächlich 3/4 Stunde ungefähr angeschrien. Und ich habe dann nur am Flipchart gestanden, habe mitgeschrieben. Und nach einer 3/4 Stunde war die so Ruhe im Raum. Dann habe ich mich vorgestellt, dass ich halt ein Externer bin. Dann waren die sehr verblüfft, weil die dachten, ich komme von der Personalabteilung und hätte das mitproduziert. Da muss man auch sagen, da lief wirklich alles, als die mir das erzählt haben. Der Kunde habe ich dann gedacht, also wenn man ein Buch schreibt nach dem Motto, wie macht man's, dann haben die exakt die Gegenliste umgesetzt. Aber wirklich von A bis Z, ohne Ausnahme. Ja. Okay, also das Erste ist, den Leuten zuhören bis zum Schluss. Und das gelingt den meisten Führungskräften nicht. Mhm. Wenn Leute sehr emotional sind und dann auch falsche Argumente nutzen, weil sie Dinge durcheinander bringen und auch die Führungskraft persönlich angreifen, dann will man sich irgendwann verteidigen. Dann kommt irgendwann, man hört zu und so, aber irgendwann langt es einem. Da sagt man, so, Ihnen will ich jetzt mal eins sagen. Also was, wie Sie mich da dauernd zitieren, das habe ich so nicht gesagt. Ja, und der Brief, von dem Sie da reden, der ist ja nicht von mir unterschrieben, den hat die Geschäftsführung und so weiter. Mhm. Also man will sich verteidigen. Mhm. Das ist der natürliche Impuls. Und diesen natürlichen Impuls sollte man nicht folgen, sondern zuhören bis zum Schluss. Und dann sagt man, ich will mal wiederholen, was ich verstanden habe. Das, das und das hat sie geärgert und das, das und das hätten sich anders gewünscht oder wünschen sich jetzt anders. Habe ich sie richtig verstanden? Und wenn die Leute sagen ja, dann ist gut. Wenn die Leute sagen nein, dann sagt man dann bitte nochmal. Also so lange, bis man die Antwort kriegt, das ist richtig. Und dann kann man sagen, ein paar Sachen sehe ich genauso wie Sie. Klammer auf, das ist immer so. Das sind ja intelligente Leute. Ein Teil der Argumente kann man nachvollziehen, findet man selber nervig. Also kann man es auch sagen. Ein Teil der Dinge sehe ich genauso wie Sie. Einige sehe ich anders, weil ich eine andere Perspektive habe oder andere Informationen. Würde es Sie interessieren, zu wissen, was ich genauso sehe und was ich anders sehe? Und wenn man vorher wirklich zugehört hat, sagen die Leute jetzt, ja, das würde uns interessieren. Weil sie wissen, der andere hat einem auch zugehört. Stephen Covey, den wird wahrscheinlich der eine oder andere noch kennen, der hat mal was gesagt, ein guter Satz, der lautet, erst verstehen, dann verstanden werden. Und die Grundannahme dahinter ist immer, wenn zwei Leute einen Konflikt haben, muss einer von beiden dem anderen zuhören. So lange, bis der das Gefühl hat, der weiß jetzt, was meine Meinung ist oder was mich gestört hat. Und dann ist man bereit, auch wiederum der anderen Seite zuzuhören. Und jetzt ist die Frage, wer von beiden muss anfangen zuzuhören? Und dann sagen halt viele Führungskräfte, ja, hosche mal, ich verdiene das Doppelte. Ne? Ich bin die Führungskraft mit dem Eckbüro hier. Das ist ein einfacher Mitarbeiter, der soll sich gefälligst anhören, wie ich das sehe. Der Stephen Covey sagt aber, es fängt immer der an, zuzuhören, der die höhere menschliche Reife hat. Weil er weiß, dass es notwendig ist. Und diese höhere menschliche Reife sollte doch idealerweise die Führungskraft haben. Wäre für mich zumindest ein Kriterium, jemanden zur Führungskraft zu machen. Ja.
Erinnert mich ein bisschen an Der Klügere gibt nach, so ein bisschen dieses die Klugheit und die Intelligenz, die menschliche Höhe sozusagen zu haben, einen ersten Schritt zu gehen.
Ich finde, Der Klügere gibt nach hat sowas, was soll man sagen, also nach dem Motto, dann bist du auch immer so ein bisschen der Dumme, weil du dich immer den Leuten anpasst, die halt lautstark rumbrüllen oder sowas. Ja. Aber wenn man es tatsächlich in dem Sinne, wie du es jetzt auch gemeint hast, umwandelt, nämlich der Klügere hört auch zu und gibt erstmal nach und lässt den anderen kommen, dann ist es tatsächlich ein ganz klares Zeichen von Klugheit. Klugheit ist ja die erste Stufe von mit viel Lebenserfahrung von Weisheit später. Aber tatsächlich, wenn Leute zuhören können, übrigens richtig gute Zuhörer gibt es nicht mehr viele. Die meisten Leute wollen selber reden, können, viele Führungskräfte haben einen sehr hohen Unterbrecherindex. Also die lassen ihre Mitarbeiter einfach nicht ausreden. Ja? Und da gibt es auch eine interessante Untersuchung. Habe ich früher auch falsch gemacht mit dem Ausreden lassen, was man da tun sollte.
Das möchte ich hören. Jetzt, wir sind beim Thema Zuhören, Alexander, das kannst du mir nicht vorenthalten und unseren Zuhörern auch nicht.
Okay, auch da wieder fand ich interessant. Die Studie hat man mit Ärzten gemacht. Man muss wissen, der durchschnittliche Arzt bekommt pro Kassenpatient 8 Minuten gezahlt. Das heißt, wenn er mit diesem Kassenpatient 15 Minuten spricht oder sogar 30 Minuten, dann ist ein guter Teil davon seine Freizeit. Dafür kriegt er kein Geld. Und das weiß auch jeder Arzt, dass das so ist. Und tatsächlich dauern die Gespräche beim Arzt pro Patient, wenn man kein Privatpatient ist, vorausgesetzt, die dauern länger. Aber die Kassenpatientengespräche dauern tatsächlich meistens 8 Minuten oder sogar noch deutlich weniger. So, und jetzt gibt es natürlich Patienten, die ihr Unwohlsein sehr, sehr ausführlich beschreiben, ne? Und Ärzte werden dann oft ungeduldig, weil sie ja wissen, Zeit wird ja nicht bezahlt, ja? Und unterbrechen die dann. Tatsächlich hat man das aber mal erforscht. Und dabei kam heraus, dass 4 von 5 Patienten ihre komplette Befindlichkeit innerhalb von weniger als 2 Minuten benennen. Also alles, was sie sagen wollen, sagen sie innerhalb von 2 Minuten. Auch da wieder, man kann ja mal selber für sich langsam bis 120 zählen. Oder man guckt einfach mal auf die Uhr, bis ich, wenn man einen Sekundenzeiger hat, bis sich das 2-mal gedreht hat, wie lange das ist. Das ist ganz schön lange und da kann man auch viel erzählen. So, ein Großteil und nur 1 von 5 redet dann länger und dann teilweise auch wesentlich länger. Und die kann man ja dann irgendwann einfangen. Die meisten Ärzte halten es aber nicht aus, den Patienten 2 Minuten reden zu lassen. Mhm. Die fallen ihm schon nach 35 Sekunden oder noch schneller ins Wort, mhm, und sagen, hören Sie, Sie sind der 7. heute, der mit den Symptomen kommt. Ich weiß genau, was Sie haben, das grassiert gerade. Ich schreibe Ihnen jetzt mal was auf und so weiter. Mhm. Die Problematik dabei ist, dass der Kunde sich natürlich nicht richtig gewertschätzt fühlt. Das, mhm, Thema Respekt, fühlt sich nicht respektiert und man hat sich keine Zeit genommen für ihn. Und nimmt dann dieses Rezept, geht dann scheinbar raus, bleibt aber an der Tür stehen, deswegen nennt man das Türklinkengespräche, mhm, mit der Hand auf der Türklinke, dreht sich dann rum und sagt, ach, Entschuldigung, Herr Doktor, eine Frage habe ich noch. Und dann fängt er an, mit dem weiterzureden. Mhm. Ja? Und tatsächlich haben die Studien gezeigt, dass die Türklinkenredner, mhm, oder die Ärzte, die halt unterbrechen, so rum, ne, dass die letztendlich für die Beratungsgespräche länger brauchen, als die Ärzte, die es schaffen, diese 2 Minuten zuzuhören. So, und meine Empfehlung an Manager wäre sozusagen, stell dir irgendeine Uhr auf den Tisch, die Sekundenzeiger, mhm, hat, und gewöhne dir einfach an, den Mund nicht aufzumachen, wenn der andere nicht fertig ist oder wenn nicht mindestens 2 Minuten durch sind. Und allein mit dieser simplen Regel, ja, kann man schon die eigene Kommunikationskultur unglaublich verbessern. Mhm. Noch eine Mini-Anekdote. Mhm. Wir sind ja hier in meinem Büro. Mhm. Wenn es vielleicht eine Videosequenz geben wird, dann kann man das, mhm, sehen. Und tatsächlich, mein jüngerer Sohn ist mittlerweile 14, aber der, mhm, war ja auch mal klein. Und als der kam früher aus dem Kindergarten, um 4 war Kindergarten aus, genau, dann hatte ich so eine Frau, die ihn dann abgeholt hat und die dann so 2 Stunden mit ihm was gemacht hat, mhm, bis ich dann hier mit dem Büro fertig war oder meine, mhm, Frau nach Hause gekommen ist. Ne? Mhm. Und der wollte natürlich immer, wenn er daheim war, wenigstens dem Papa kurz Hallo sagen. Dann wusste, mhm, ja, der Papa ist im Büro. Und dann kam der immer gerannt. Und bei mir ist so, ich bin leider jemand, der Dinge, die er nicht gerne macht, nach hinten aufschiebt. Das ist natürlich eine sehr negative Eigenschaft, auch für Führungskräfte. Die wichtigen Sachen sollte man immer zuerst tun. Aber manche Sachen mache ich halt erst zum Schluss des Tages und um 18 Uhr wird der Briefkasten geleert. Also alles, was ich an Korrespondenz machen muss, ne, mache ich dann oft abends. Ich bin dann aber auch unglaublich schnell, weil ich jetzt auch weiß, um 18 Uhr ist der Briefkasten, ist die Post weg und dann kriege ich Speed. Und tatsächlich, wenn ich dann so angefangen habe, in diesen Speed-Modus reinzukommen, nach dem Motto, ich muss jetzt noch die Sachen abarbeiten, die ich den ganzen Tag halt liegen habe lassen, dann kam immer mein Sohn und wollte mir seinen ganzen Kindergartentag erzählen. Und das hat mich in dem Moment natürlich etwas genervt. Die Eltern und die Zuhörer kennen den Effekt, dass man nicht immer nur liebevoll und glücklich mit Kindern ist. Mhm. Und dann habe ich versucht, habe ich ein bisschen zugehört. Ne? Ja, okay, Anton, ja, ist schön. Du, der Papa muss aber arbeiten, weißt du, ne? Und dann versucht, ihn quasi wieder aus meinem Büro rauszukriegen. Und er hat dann völlig irrationale Sachen gemacht, wie zum Beispiel auf meine Computertastatur zu schlagen, weil er einfach gemerkt hat, der Papa hört mir nicht richtig zu. Ne? Irgendwann habe ich gedacht, das bringt ja alles nichts. Also die E-Mail kriegst du nicht geschrieben, an der du gerade dran warst. Mhm. Also da kommst du nicht wirklich weiter. Deinem Sohn hörst du aber auch nicht zu. Also du machst 2 schlechte Jobs. Dann mach wenigstens einen gut. Damals kannte ich übrigens diese Studie noch nicht mit den, mhm, Ärzten. Ne? Und dann habe ich mir einfach vorgenommen, wenn der kommt, höre ich auf und konzentriere mich ganz auf ihn und rede nur mit ihm, solange wie er es braucht. Und tatsächlich habe ich das dann gemacht. Die Zeiten wurden kürzer. Und er hat dann von sich aus schon immer gesagt, gell, Papa, du musst arbeiten, ich weiß, jetzt ist deine Hochgeschwindigkeitsphase. Wir sehen uns nachher. Und dann ist er hochgegangen. Ja? Aber die Gespräche als solches waren kürzer, aber sie waren viel besser und viel intensiver. Mhm. Und wir haben uns beide gefreut, dass wir uns gesehen haben in dem Moment, ja? Ja. Weil ich mich auf einmal auf ihn einstellen konnte und ihn nicht mehr als Störfaktor gesehen habe. Mhm. Und das Gleiche gilt für Mitarbeitende. Wenn du Führungskraft bist, kriegst immer Leute, die irgendwo reinkommen und dich stören und sowas. Und dann ist die Frage, was signalisiert man? Signalisiert man, dass man jetzt total genervt ist, jetzt auch noch sie oder sowas? Mhm. Ja? Ah, mit stören und genervt, mir fällt die Geschichte ein. Darf ich sie erzählen?
Ja, bitte sehr.
Eine der Frauen, ich habe mich ja mit vielen Führungskräften auf dieser Welt beschäftigt gibt es ja Biografien, Autobiografien. Eine Frau, die mich natürlich, was heißt natürlich, also die mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist Mutter Teresa. Es gibt ein Buch von einem Autor, Leo Marsburg, da hinten steht es. Kann ich jedem empfehlen. Leo Marsburg, Mutter Teresa, gibt es mittlerweile nur noch als Taschenbuch. Großartiges Buch. Dieser Leo Marsburg ist ein Pfarrer, der Mutter Teresa 2 Jahre lang begleitet hat. Und er schreibt sehr humorvoll und auch unglaublich spannend. Es gab lebensgefährliche Szenen im Leben von Mutter Teresa, wo er dabei war, ne? Wo sie irgendwo im Dschungel waren und da kamen schwer bewaffnete Gorillas, hatte keiner mit gerechnet. Das ganze Dorf war überflutet von Soldaten. Und wo auch keiner wusste, was passiert jetzt und so, das beschreibt er alles. Ne? Also das ist ein großartiges Buch über Führung. Und es gibt einen großartigen Bildband über Mutter Teresa von einem Inder, der Schwarz-Weiß-Aufnahmen macht. Und Fotografie hat mich schon immer interessiert. Also ich habe relativ viele Bildbände und ich würde sagen, von allen, die ich habe, und das sind ein paar, ist das, glaube ich, mit das Großartigste. Der hat so körnige Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Mutter Teresa gemacht. Die Aufnahmen sind gut, aber die Intensität dieser Frau einfach unfassbar. Und jetzt kommt's, warum ich das Ganze erzähle. Er hat Mutter Teresa den ganzen Tag begleitet. Er durfte sie ja fotografieren. Mhm. Und natürlich hat ein großer Teil des Tages für sie das Gebet eingenommen. Sie hat ja mehrfach am Tag gebetet. Sie hat das sehr ernst genommen. Sie hat übrigens auch immer die Toiletten geputzt. Die Missionaren der Nächstenliebe haben so einen Tagesrhythmus. Die haben nur 2 Saris. Also diese blau-weißen Gewänder, also weiß mit blauen Streifen Gewänder. Mhm. Einen tragen sie und den anderen waschen sie immer für den nächsten Tag. Und sie hat immer ihre Saris mit allen mitgewaschen. Und dann ging es morgens darum, das Haus zu putzen und zu beten. Und dann hat man erst angefangen mit den guten Werken. Und egal, wo sie auf der Welt war, sie hat immer die Toiletten geputzt. Das ist auch das Thema Vorbild sein. Ne? Mhm. Und hier in Europa eine Toilette zu putzen ist jetzt nicht sehr angenehm, aber durchaus passabel als Arbeit. Aber in Indien haben Toiletten komplett andere Bedeutung. Also was du da an Gerüchen erlebst und sowas, ja, das ist teilweise extrem. Und das hat sie dann aber auch im hohen Alter immer noch gemacht. So, aber er hat sie nicht fotografiert beim Toilettenputzen. Er wollte sie aber beim Beten fotografieren, weil sie hat teilweise wirklich auf nackten Beton gekniet über eine Stunde als alte Frau. Das tut ja auch weh, ja. Und hat inbrünstig gebetet. Und er wusste, er hat immer gedacht, das ist ein heiliger Moment für diese Frau und für ihn auch. Es war klar, dass was Besonderes im Raum. Und er hatte selber eine Abscheu zu fotografieren. Und dann hat er sie aber irgendwann gefragt, ob er es darf. Und nach dem Motto, es gehört ja eigentlich auch zu ihr als Person. Und dann hat sie gesagt, er darf das gerne machen, das sei kein Problem. Und dann gibt es eben auch Bilder, wo sie betet. Und er beschreibt, er sagt, das war etwas, was für ihn ein totales Phänomen war, was er gar nicht fassen konnte. Mutter Teresa war im tiefsten Gebet und dann kam jemand, es war oft so, also jetzt gerade im Indien, im Mutterhaus, haben viele Leute was gespendet, da kam ein LKW mit Reis, den hat irgendjemand gespendet und der sollte aber Mutter Teresa persönlich übergeben werden. Derjenige wollte vielleicht auch den Effekt haben, sie mal zu sehen oder wie auch immer. Und dann kam halt jemand, hat sie geholt und im Gebet gestört. Und wenn du tiefgläubig bist und das ist der Moment, den du für dich hast, für dich und Gott, dann ist das ja was Heiliges in Anführungszeichen. Und er sagt, immer wenn jemand kam und sie angetippt hat, dann hat sie die Augen aufgemacht und hat denjenigen angestrahlt, als hätte sie den ganzen Tag nur darauf gewartet, dass er endlich kommt und jetzt sei er da. Er hätte sie niemals gesehen, dass sie genervt gewesen wäre oder nach dem Motto, muss das jetzt sein oder warum denn jetzt oder was auch immer. Ja. Und das, finde ich, ist eine großartige Eigenschaft, auf das, was passiert, mit Freundlichkeit zu reagieren. Mhm. Und das gelingt mir persönlich gar nicht immer so gut. Und da ist sie mir ein Vorbild, daran zu arbeiten. Und ich glaube, viele Führungskräfte, der Alltag ist eh schon stressig. Wenn die Führungskraft dann selber auch noch immer zeigt, wie extrem sie genervt ist, dass jetzt noch die Störung kommt, dass jetzt der Mitarbeiter noch was will, man verpestet so ein bisschen die Stimmung. Aber man kann das nicht schauspielern, so nach dem Motto, ich bin gut gelaunt. Ja. Das ist eine Einstellung, die man entwickeln muss. Und sie hatte die offensichtlich.
Wow, das ist beeindruckend. Vielleicht zum Abschluss, lieber Alexander, von der Einstellung noch zu dem letzten Thema Gewohnheiten. Ich stelle mir die Frage, wie solche Veränderungsprozesse, die ja dann irgendwann, wenn der Widerstand vorbei ist, im besten Falle eben auch angenommen werden und unterstützt werden von den Mitarbeitern, wie die langfristig in einem Unternehmen auch etabliert werden können. Weil das eine ist, mal kurzfristig zu sagen, okay, ich gehe da mit und mal kurzfristig was zu unterstützen. Aber eine Gewohnheit, und da ist der von dir genannte Stephen Covey ja auch jemand, der darüber spricht, eine Gewohnheit zu verändern, das braucht noch ein bisschen mehr, oder?
Das ist tatsächlich eine der Hauptfeinde. Ich stehe aber mal gerade auf. Ich habe mir gerade gedacht, ich sehe es hier im Regal stehen. Ich sag mal für die Hörer, wie das Buch heißt. Dann können Sie nämlich ein paar Bilder einfach im Internet mal googeln. Derjenige, der die Fotos gemacht hat, der heißt Raghu, also mit GH geschrieben, Raghu und dann Rai, R-A-I. Und das Buch heißt einfach nur Mutter Teresa. Ich bin mir sicher, wenn man im Internet das mal eingibt, kriegt man ein paar dieser Bilder gezeigt. Und ich zeige sie dir gleich persönlich. Aber das ist ein extrem, extrem beeindruckendes. Auf der Rückseite sieht man Mutter Teresa übrigens, wie sie betet. Genau das, was ich gerade erzählt habe.
Boah, ja, das ist, wenn man jetzt die Geschichte kennt, die du gerade erzählt hast, nochmal beeindruckender.
Ja, aber sie, aber die Bilder haben eine solche Intensität, also es ist kein Beten, da überlegt sie. Ja. Das ist unglaublich. Ich zeige dir gleich ein paar also es gibt ein Bild, was mich extrem beeindruckt hat. Okay, jetzt war die Frage, wie kann man Gewohnheiten verändern? Ne? Ist auch eins meiner Lieblingsthema, weil wir Menschen haben extrem, was heißt Lieblingsthema? Also es ist eines der absolut relevanten Themen, wenn es um Wandel geht, um Change, weil wir das stark unterschätzen. Mark Twain hat mal gesagt, eine Gewohnheit kannst du nicht einfach aus dem Fenster werfen. Du musst sie Stufe für Stufe die Treppe hinunterprügeln und dann quasi aus dem Haus heraus. Gewohnheiten halten extrem fest und viele werden sagen, ja, betrifft mich ja nicht. Mein Job sieht so aus, dass ich jeden Tag andere Sachen auf dem Schreibtisch habe. Bei mir gibt's gar keine Gewohnheiten. Es gibt einen amerikanischen Professor, der hat mal geschaut, wie groß ist der Anteil an Gewohnheiten bei modern ausgebildeten Wissensarbeitern, also hochqualifizierten Leuten, so wie den Hörern hier von dem Podcast. Und die Zahl, die dabei herauskam, war, fand ich sehr erstaunlich, nämlich, also je nach Job plus minus, ne, aber ungefähr 40%. Das heißt, wenn wir zum Beispiel morgens aufstehen, vom Zeitpunkt, du stehst morgens auf, bis du verlässt das Haus, läuft bei den meisten Leuten jeden Morgen absolut gleich ab. Und wenn man sich mal mit jemand unterhalten würde, wenn ich dich jetzt mal fragen würde, wie sieht dein Morgenablauf aus? Und ich erzähle dir meinen und wir müssten mal wechselseitig den des anderen für eine Woche genauso machen, wie er uns erzählt wurde. Das wäre furchtbar. Also nicht nur, weil der eine halt gerne das Wurstebrot isst und der andere isst ein warmen Porridge oder sonst irgendwas. Und auch nicht nur, wenn der andere ein Triathlet ist und morgens erstmal 3 Kilometer schwimmt, sondern es gibt halt Leute, die bleiben bis zum allerletzten Moment im Bett, springen raus, direkt in die Klamotten rein, fahren zur Arbeit und kaufen auf dem Weg ein Croissant. Fertig, das war's. Wenn man Kinder hat, muss man sowieso das ganze Programm morgens machen, Frühstück und so weiter. Und ich habe mal jemand gekannt, der hat sich morgens einen riesen Tisch aufgebaut mit Zeugs. Und dann hat er Tageszeitung gelesen, so eine ganze Stunde. Und dieses Ritual hat er selbst durchgezogen, wenn der rotzbesoffen um 4 nach Hause gekommen ist und musste um 8 wieder aufstehen, um irgendwo hinzufahren. Dann ist er um 7:30 aufgestanden, hat das zumindest eine halbe Stunde gemacht. Ja. Aber wenn du jetzt Leute zwingen würdest, den ganzen Frühstückstisch vollzustellen mit Sachen und Zeitung zu lesen, naja. Aber wenn wir dann zur Arbeit kommen, der eine geht immer erstmal alle Kollegen begrüßen, der andere geht immer erstmal an den Computer und fährt ihn hoch und guckt, wie viele E-Mails sind drin und so, um mal so eine Idee zu kriegen. Also wir haben, und auch die Art, wie wir mit Problemen umgehen, also Dinge, die tagsüber so passieren. Es sind unglaublich viele Automatismen drin, die wir Tag für Tag ausüben, ohne dass uns selber bewusst ist, dass das eben eine Gewohnheit ist. Also Gewohnheit ist alles, was wir vollautomatisch tun und nicht mehr darüber nachdenken. So, und das sind 40%. Und zum Thema Gewohnheiten könnte ich jetzt einiges erzählen, aber dann wird der Podcast endlos lang. Ich mache mal nur einen Punkt, der wichtig ist. Das Problem ist oft gar nicht so, jemandem eine Gewohnheit beizubringen. Es ist nicht so schwierig. Was viel schwieriger ist, ist, dass er die alte Gewohnheit, die dagegen spricht, dass er die sein lässt. Beispiel, mein jetzt 20-jähriger Sohn, der hat mal in der Schule, gab es das Angebot, dass er so einen Schreibmaschinenkurs machen kann. Heute heißt das, glaube ich, Computertastaturkurs oder irgendwie sowas. Ne? Und für 150 Euro habe ich gezahlt, hat er dann, glaube ich, 8 Mal so eine Doppelstunde gemacht und der kann heute nicht 10, aber 8 Finger schreiben. Ganz easy. Ich schreibe 2 Finger und für einen 2-Finger-Mann bin ich sehr schnell. Ich habe einen Test gemacht im Internet, musste einen Text schreiben, dann drückst du Enter-Taste, wenn du fertig bist. Und für 2 Finger gehöre ich zu den schnellsten, die es gibt. Aber verglichen mit einem 10-Finger-Mann bin ich eine Schnecke. Ich habe einen Kollegen, der konnte so schnell schreiben, wie er gedacht hat. Da kam ich oft mit dem Lesen nicht mit, während er geschrieben hat. Und ich wollte das gerne lernen, 10 Fingern, habe so ein Internet-Übungsprogramm gemacht, irgendwie 3-4 Stunden und habe irgendwann total entnervt aufgehört, weil wenn du über 20 Jahre lang 2 Finger kannst, dann will dein Gehirn, also fällt das äußerst schwierig. So. Wenn man also will, dass Leute eine neue Gewohnheit sich aneignen, was, wie gesagt, nicht so problematisch ist, muss man sich erstmal überlegen, was ist die alte, die ich loswerden will. Und die Regel lautet normalerweise, wenn du eine alte Gewohnheit ersetzen willst durch neue, dann sorge für einen starken Anfangsimpuls. Mhm. Sorge dafür, dass die Leute das am Anfang ganz häufig tun müssen. Kleine Geschichte. Ich hatte mal einen Seminarteilnehmer, das war ein Vertriebsleiter. Mhm. Und der sagte mir am zweiten Tag vom Seminar in der Pause, irgendwie rief der mir so zu beim Kaffeetisch, sagt er, hier, Herr Groth, super Seminar. Ich sage, oh, danke schön. Sagt er, ja, ich habe mal ein Besserhaus besucht. Ich sage, fein. Und ich sage, und was war das? Dann sagt er, ja, vor 20 Jahren habe ich beim damaligen Vertriebsguru, Herr Dr. Sowieso, habe ich ein Seminar besucht. Kennen Sie? Ich sage, nein, ich kenne die Branche, aber 20 Jahre ist lange her. Ja, egal, war damals der bekannteste Mann. Der ging überall ein und aus, bei den großen DAX-Konzernen, hinten vorne, überall war sein Name. Und bei dem habe ich ein Seminar gemacht, Vertriebsseminar, Einwandbehandlung. Ich meinte, was hat Sie da so begeistert? Da sagt er, der Mann hat mit uns 1,5 Tage Rollenspiele gemacht. Also der eine von den Kollegen musste immer was sagen, was der Kunde so sagt. Sie sind zu teuer, wir haben ein besseres Angebot von der Konkurrenz. Das Angebot, wie Sie es gemacht haben, passt nicht auf unseren Bedarf, was weiß ich, was halt Kunden so sagen. Mhm. Ne? Und dann hast du von ihm eine standardisierte Antwort bekommen, was du dann antworten sollst. Und die musste man dann immer sagen. Und das haben wir 1,5 Tage gemacht. Und dann war uns langweilig. Wir waren junge, dynamische Führungskräfte. Wir wollten mal auch intellektuell was verpasst bekommen. Und dann habe ich im Namen von der Gruppe ihm dann bei der Mittagspause des zweiten Tages gesagt, hören Sie mal, Sie sind doch in so vielen Unternehmen unterwegs. Können Sie nicht mal irgendwie ein paar War-Stories erzählen? Irgendwas Interessantes, wie andere Leute Vertrieb machen oder so. Mhm. Dann hat er nur gelächelt und gesagt, nee, wir machen weiter wie bisher. So, dann hat der noch in der Pause seinen damaligen Chef angerufen, hat gemeint, hör mal, Chef, der kann nur eine Übung. Die haben jetzt 1,5 Tage gemacht. Wir langweilen uns hier zu Tode. Können wir bitte ins Büro kommen? Wir würden das Seminar gerne abbrechen, weil es sollte 3 Tage, noch 1,5 Tage gehen. Wir würden es gerne abbrechen, weil wir lernen hier nichts mehr. Und dann hat sein damaliger Chef gesagt, sag mal, seid ihr noch bei Trost? Habt ihr eine Idee, was der Mann kostet? Ihr bleibt gefälligst da. So, und dann sagte der, mussten wir nochmal 1,5 Tage diese idiotischen Spielchen machen. Also wir haben das gesagt, können Sie was anderes machen? Der hat nur gelächelt und gesagt, nö, wir machen weiter. So, am Ende dieser 3 Tage hat der Typ noch Feedbackbögen verteilt und er sagt, ich habe den vernichtet. Ich habe dem alles so schlecht angekreuzt, wie es überhaupt nur geht. Nicht nur ich, auch die Kollegen. Das war ein glattes Todesurteil. Aber, Herr Groth, soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe in den letzten 20 Jahren viele Seminare besucht. Die waren alle gut, ja. Gute Trainer, Trainerinnen, Methodenwechsel, Medienwechsel, interessante Inhalte und so, ja. Aber, sind wir mal ehrlich, das meiste habe ich doch vergessen. Man vergisst doch den ganzen Quatsch. Diese blöde Methode von dem, ne, die kann ich heute noch. Und die wende ich seit 20 Jahren jeden Tag an. Und dass ich Vertriebsleiter bin, das ist ja die oberste Position, dass ich Vertriebsleiter geworden bin, das habe ich auch mit diesem Mann zu verdanken. Und wenn ich heute nach 20 Jahren dem nochmal ein Feedback schreiben dürfte, dann würde er von mir das Beste bekommen, was ich jemals einem Dozenten gegeben habe. Das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, weil ich ja selber, wie du auch, in der Weiterbildung bin. Und ich habe gedacht, ja, müsste man eigentlich auch mal machen, so in der Art. Was er gemacht hat, er hat das prozedurale Gedächtnis trainiert. Also so wie Autofahren, dass du nicht mehr drüber nachdenkst, hat er die Antwort in diese Köpfe reingekriegt, dass die in der Situation, wo der Kunde das sagt, nicht mehr nachgedacht haben, sondern einfach mit dem Satz geantwortet haben. Und da war der Kunde teilweise schon sprachlos oder überzeugt oder was auch immer. Ne? Und ich habe mir gedacht, man müsste eigentlich mal ein Führungsseminar konzipieren, wo man auf bestimmte zentrale Führungssituationen, die halt häufiger passieren, Leuten das ins prozedurale Gedächtnis rein trainiert, aber mit vielen Wiederholungen. Ja? Mhm. Und tatsächlich, ich habe das gerade jetzt die Woche, habe ich jemand diese Geschichte erzählt. Und da war der Topmanager des Unternehmens dabei und der hat gemeint, Herr Groth, wenn Sie Lust haben, entwickeln Sie das Seminar und wir machen es. Mhm. Egal, wie anstrengend das ist. Ja, jetzt bin ich motiviert.
Das ist ein schöner Ausblick auf die Zukunft. Und ja. Ich glaube, wir könnten zumindest, das ist mein Eindruck, über Change und auch über Führung noch ganz, ganz lange sprechen. Vor allem mit deinem Wissen, mit dem, was du gelesen hast, mit deinen Erfahrungen, die du durch das Lehren auch hast, können da die Menschen ganz viel von dir lernen.
Ich glaube, der ist eh schon extrem lang geworden.
Nichtsdestotrotz, ne? Du sagst es, wir sind schon eigentlich über der Zeit, aber mit spannenden Inhalten. Deswegen hat sich die Zusatzzeit gelohnt. Alexander, vielen Dank, dass du im Podcast warst.
Es ist mir eine Freude gewesen. Danke dir, Hanna. Und danke fürs Zuhören. Wenn jemand jetzt noch zuhört, dann hat er ja bis zum Schluss gehört.
Dann hat es ihn wirklich interessiert. Und dann ist der Hinweis noch gestattet, Führungsstark im Wandel ist das passende Buch zu unserem Gespräch und das entsprechende Seminar. Da darf man dich dann wahrscheinlich gerne anfragen.
Einfach. Darf ich dazu noch ganz kurz was sagen? Das Buch, als rauskam, das ist jetzt vierte Auflage und ich überarbeite es wirklich sehr, sehr gründlich und mit sehr viel Aufwand. Und ich habe eine Auflage mal irgendwann einem Topmanager von einem Konzern geschickt, der ist Change-Beauftragter von einem DAX-Konzern. Und da bekam ich 3 Wochen später ein Feedback und ich habe mich selten so über ein Feedback gefreut. Das kam nicht von ihm, sondern ich bekam einen handgeschriebenen Brief von seiner Ehefrau. Mhm. Und die sagte, lieber Herr Groth, Sie kennen mich nicht, aber ich bin die Ehefrau von dem und dem. Und sie hat meinem Mann das Buch geschickt, das lag hier rum, er hat es nicht gelesen. Dann habe ich irgendwann angefangen, drin rumzublättern. Und ich habe es fast in einem Rutsch durchgelesen. Ich bin von Beruf Kindergärtnerin, überhaupt kein Manager oder sowas. Aber ich fand das Buch Führungsstark im Wandel, fand ich total spannend, weil ich so viel darüber gelernt habe, wie der Mensch funktioniert und wie man mit Emotionen umgeht und so. Und ich finde, jeder Kindergärtner, jede Kindergärtnerin in Deutschland sollte das als Pflichtlektüre lesen. Und da habe ich mich drüber gefreut, wie ein Schneekönig, weil das ist ja für Manager geschrieben. Die Beispiele sind doch alle aus dem Management. Aber natürlich lernt man im Buch auch viel fürs Privatleben. Mhm. Das war der Werbeblock.
Das tut man, das kann ich bestätigen. Also eine ganz große Empfehlung an der Stelle.
Ja, danke schön.